Gut, dann würde ich sagen, während der Sebastian sich noch auszieht, fangen wir dann schon mal langsam an. Sag mal einer das Ding ins Wort.
Auf geht's!
Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 106. Heute ohne Attacke, dafür mit vielen Themen. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Marvin.
Hallo.
Und der Sebastian.
Hallo.
Dieses Spiel gegen Stuttgart. Ich habe keine einzige Minute davon gesehen und ich glaube, ich habe nicht so wirklich viel verpasst, oder?
Ach, das ist doch alles scheiße. Also in der ersten Halbzeit, ja, ich war Feuer und Flamme. Wir haben zwar kaum Torschancen gehabt, aber dann hatten wir irgendwann eine. Und da habe ich gedacht, oh, das ist jetzt so der Türöffner. 17. Minute, Aigner, 1-0. Ja, wirklich wunderbar rausgespielt. Schwegler mit einem Traumpass auf Aigner. Aigner versenkt, eiskalt, wie als hätte die Eintracht in den letzten Spielen schon 10 Tore geschossen, nicht nur 0 oder so. Ja, als hätten wir überhaupt keine Torkrise gehabt. Das war echt okay. War aber auch fast die einzig wirklich große Chance in der ersten Halbzeit. Die haben wir wirklich verwandelt. Aber ich fand halt, danach, die Eintracht hat gut gespielt. Wir haben aber nur irgendwo verpasst, das 2-0 zuzumachen, weil wir auch keine Torchancen im Endeffekt hatten. Aber es sah für mich nicht so aus, als würde Stuttgart nochmal gefährlich werden. Aber irgendwie in der zweiten Halbzeit kam dann alles anders.
Ja, ja, zwischen also, Aussehen und tatsächlich ist ja immer ein kleiner Unterschied. Die Frage ist, die ich mir jetzt stelle, ist, war Stuttgart in der zweiten Halbzeit einfach so viel besser oder war bei uns einfach nur wie so oft in den letzten Wochen in der zweiten Hälfte die Luft raus?
Ich glaube nicht, dass die Luft raus war. Ich glaube, ich habe das ein paar Mal gesagt, mein Eindruck war, dass wir wirklich irgendwann mal in Schönheit sterben. Ja. Jeder, da werden die Bälle am 16er hin und her geschoben. Das ist wirklich mal ganz selten, dass mal wirklich von außen eine Flanke reingebracht wird, die vernünftig gewertet wird. Mit 4-5 Mann ziehen die gleichzeitig im Halbfeld sofort in die Mitte rein. Ja. Und dann ist halt am 16er Schluss, ja, da geht noch 3-4 Mal der Ball hin und her, vielleicht durch ein bisschen Glück. Kriegt der Meier den mal, ist ja passiert, hat auch eine große Chance gehabt. Ja. Aber das zieht sich durch die letzten Spieltage, durch die ganze Rückrunde, meiner Meinung nach durch. Und gegen Stuttgart hat sich das wirklich immens gerecht, weil Stuttgart einfach brutal, brutal effektiv war. Also die haben wirklich mit ihren zwei, vielleicht waren es auch drei Chancen, es waren drei Chancen, aber davon haben sie die zwei wirklich knallhart genutzt. Ja, den Elfmeter ziehen wir jetzt mal mit. Und das rächt sich halt, ja. Wenn du da eine Heimmannschaft da stehen hast, die wirklich versucht, den Ball ins Tor zu tragen und sich dabei selbst regelmäßig ein Bein stellt, dann geht das halt manchmal gut und in dem Fall ging es nach hinten los. Und ja. Das war das wirklich Frustrierende an dem Spiel für mich.
Ja. Und dieses mit dem, wir versuchen, den Ball ins Tor zu tragen, das hat sich ja in den letzten Spielen schon gezeigt, dass wir nicht mal in der Lage sind, halt auch einfach mal aus ein bisschen Entfernung versuchen zu schießen, sondern immer nochmal einen umspielen und nochmal einen Querpass. Da haben wir uns ja in den letzten Spielen schon dran verzettelt.
Ja,
ich glaube, da ist aber auch so ein bisschen diese Systemumstellung mit dran schuld. Wir haben in der Hinrunde ein einwandfreies System gespielt. Da hat alles quasi blind funktioniert. Klar haben wir auch das Problem, dass die Gegner sich jetzt quasi in der Rückrunde auf dieses System eingestellt haben. Aber wir sind einfach mit diesem System der Raute oder nicht mit diesem Doppelsechser-System können wir nicht spielen. Das ist nichts, was uns liegt.
Ach, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es eine Systemumstellung ist. Also das kann gut sein. Ja, die Sache ist halt die, ich meine, wie wir jetzt am Sonntag aufgelaufen sind mit Aigner und Inouye in der nominellen Spitze, ja, auch die sind aber auch immer wieder auf die Außen manchmal ausgewichen. Also so richtig funktioniert das auch nicht. Das war mal ein interessanter Versuch, das kann man mal machen, aber es fehlt halt der Mann. Es fehlen erstens auch die guten Flanken. Von Otschipka kommen in letzter Zeit auch wesentlich weniger Flanken, als es in der Hinrunde noch der Fall war. Jung war ja nie für die Flankenhäufigkeit berühmt wie in Otschipka in der Hinrunde. Also da fehlt es wirklich, wirklich komplett. Und dann musst du halt sehen, was du auch richtig gesagt hast, René, ist die Tatsache, dass wir auch nicht versuchen, ich glaube, einmal haben wir es, glaube ich, probiert. Ein oder zweimal, wo dann Anderson nach vorne gegangen ist und versucht hat, den Ball aufs Tor zu bringen. Mhm. Also der nach vorne gezogen ist und er hat mal geschossen. Dass auch selbst jemand wie Schwegler, der eigentlich keine schlechte Partie gemacht hat, aber jemand wie Schwegler sich nicht mal traut, auch mal den Ball aus der Entfernung, das war ein glitschiger Boden, du musst es mal probieren, ja, mal draufzuhauen. Das musst du einfach mehr erzwingen. Und dann muss ich aber auch mal sagen, was mir überhaupt komplett missfallen hat, das ganze Spiel eigentlich über. Okay, Inui hatte dann eine Chance, der ist dreimal rumgetänzelt und hat es aber dann auch wieder vergeben. Inui ist eigentlich das Paradebeispiel, wofür es momentan nicht läuft. Spielt zwei Gegner aus, versucht noch einen dritten auszuspielen, anstatt den Abschluss zu suchen, und dann verliert er den Ball. Und Das ist andauernd. Und Inui kann auch kein Zweikampf momentan gewinnen. Der hat so viele Bälle verloren, das ist nicht mehr feierlich. Also ich muss sagen, auch in der ersten Halbzeit, als wir wirklich auch geführt haben, habe ich mich schon tierisch über ihn aufgeregt, weil er so viele Bälle verloren hat. Und das ist immer gefährlich, weil die Eintracht, wenn sie mal aufrückt, dann kann man nicht so leichtfertig Bälle vergeben. Inui ist für mich auch einer der Spieler, die am meisten in der Rückrunde nachgelassen haben.
Ja. Obwohl ich glaube, ich fand Inui, das war in der Vergangenheit nicht unbedingt sehr viel schlechter. Es fällt halt jetzt irgendwie auf. Ja, wir haben auch in der ganzen Rückrunde immer so gespielt, dass wir auch regelmäßig Tore kassiert haben. Ja, die Spiele, die wir zu null gewonnen haben, die kannst du an einer Hand abzählen. So viele Finger braucht man dafür nicht. Aber wir haben die Tore natürlich auch geschossen. Und das, was der René sagt, das geht da schon mit einher. Ja, auch diese Systemumstellung, ob die jetzt so gravierend war oder nicht, ja. Das ist was, womit, glaube ich, die Mannschaft nicht zurechtkommt. Und der Leidtragende an der Geschichte ist die Mannschaft, aber auch der Meier. Ja, das sage ich jetzt nicht, weil ich hier den Schrein poliere. Ja? Der hat natürlich in der Hinrunde seine Tore gemacht. Ja, und die Mannschaft hängt an dem Tropf von jemandem, der vorne diese Flanken von der Seite reinmacht. Überleg mal, wie viele Tore der Meier wirklich nach Flanken gemacht hat. Oder wie viele Tore wir insgesamt nach Flanken in der Rückrunde gemacht haben von den Außen rein. Und das findet einfach nicht mehr statt. Ja, alles nur noch durch die Mitte, haben wir eben schon gesagt. Aber wirklich von außen mal rein, dass der Meier mal zum Kopfball kommt, der hat gute Szenen gehabt. Und das waren genau die, wenn wirklich mal ein Ball von außen reinkommt. Ja, und den Inui vorne reinzustellen als Stürmer, dann kraust du natürlich über die Flanken nicht zu kommen. Ja, das ist jetzt nicht so das Kopfballungeheuer. nicht zwingend. Und der Eigner, naja, was weiß ich, ja, der ist jetzt auch nicht so der Stürmer.
Warum mache ich es denn nicht? Warum gehe ich wieder zurück zur alten Taktik? Wo ist das Problem? Ich meine, Celozzi spielt immer solide, aber ohne, dass er jetzt wirklich glänzt. Ich meine, ich kann das schon verstehen, dass er eigentlich irgendwie sich in die Mannschaft gespielt hat, aber ganz ehrlich, dann sage ich doch, okay, dann versuche ich es mal mit Meier als zentrale Position. Larkin spielt ja anscheinend auch nicht wirklich so gut, dass er eine Form hat, ja, in der er der Mannschaft weiterhelfen kann. Ja, warum sage ich dann nicht, dann mache ich Meier wieder zu dem Mann, der am präsentesten auf dem Platz ist. Und meine Güte, wenn es fürs Spiel hilft, dann stelle ich halt auch mal wieder den Außen rein, obwohl der momentan eigentlich komplett aussortiert ist. Was weiß ich, aber vielleicht einfach mal der Mannschaft die Sicherheit geben, wieder zum ganz alten Spielsystem zurückzukommen. Mhm. Wo ist das Problem? Weil fit sind sie ja alle.
Ja, und schlechter kann es ja auch nicht werden. Ja,
nein. Ich meine,
das Problem ist ja, wir spielen eine gute Halbzeit. Ich habe nach in der Halbzeitpause gesagt, okay, das ist natürlich jetzt okay, aber da geht was auf jeden Fall. Ja, die haben gut gespielt und da geht auf jeden Fall was. Ja, und dass sie sich dann wirklich durch so ein Gegentor dann so aus dem Konzept rausbringen lassen, das finde ich schon ein bisschen wirklich ein bisschen grenzwertig.
Ja, also gerade auch der Elfmeter. Ich habe es nur jetzt im Stadion gesehen. Das war aber schon ein klarer Elfmeter, so was man jetzt gehört hat. Ne, kann man schon geben.
Was war denn da bei diesem Elfmeter? Ich habe es ja nicht gesehen. Ich habe nur irgendwas von wegen Handspiel oder.
Nee, kein Handspiel. Ich glaube einfach, der ist reingegrätscht. Ich weiß nicht.
Das war das andere. Ja, okay.
Aber er hat ihn wirklich getroffen und das war ein berechtigter Elfmeter. Da gibt's auch nichts zu deuten. Der hat ihn wirklich richtig gelegt.
Aber es ist halt sau ärgerlich, ja.
Ja.
Weil ganz ehrlich, in der ersten Halbzeit hat Stuttgart war keine gute Mannschaft. Stuttgart ist immer noch eine beschissene Drecksmannschaft. Und das ist das, was mich komplett aufregt. Stuttgart hat das Spiel nicht gewonnen, weil Stuttgart so geil war, sondern weil wir einfach total bekloppt waren. Stuttgart hat einen Elfmeter bekommen, den haben die zurecht bekommen, weil sie wegen dem Foul, aber die haben nicht bekommen, weil sie sich erarbeitet haben. Die waren ein bisschen gefährlicher am Beginn der zweiten Halbzeit. Aber meine Güte, das war nichts, wo du eigentlich normalerweise nicht mit klarkommen kannst. Stuttgart ist eine Mannschaft, die steht mit dem Rücken zur Wand, die müssen internationalen Platz erreichen, sonst sieht es nämlich finanziell auch ganz schön düster dann aus, weil die Mannschaft ist viel zu teuer dafür. Der Labbadia ist in der Kritik, der Bobic ist in der Kritik, die Fans, die hätten am liebsten auch jetzt am Sonntag eine Niederlage gesehen, dann hätten sie endgültig mit den Hufen geschart und Labbadia rausgerufen, weil der eine Sieg, das war ja kein Befreiungsschlag, was Stuttgart da gespielt hat. Ja. Und wir sind wieder so blöd und lassen uns hier die Butter vom Brot nehmen. Aber du hast gemerkt, nach dem 1:1 war die Mannschaft, die Eintracht, auch richtig, richtig nervös. Das war eine klare Folge, dass das 2:1 auch noch irgendwie kommt. Fand ich zumindest.
Ja, nee, ist so. Die haben sich also wirklich aus dem Konzept rausbringen lassen und das war auch wirklich nur so phlegmatisch auf dem auf dem Platz rumgefallen irgendwie. Also die erste Halbzeit war wirklich gut, es hat auch Spaß gemacht. Natürlich hat Stuttgart auch vielleicht seine Chancen gehabt und auch mal ganz gut gespielt, phasenweise. Aber im Großen und Ganzen war die Eintracht da doch sehr überlegen. Und mit dem 1-0 in die Pause zu gehen, da habe ich schon gedacht, okay, das funktioniert. Ja, heute ist wirklich mal, da geht was, die drei Punkte sind wichtig, wohlwissend auch mit dem im Hinterkopf zu haben, was samstags passiert ist, ja, dass alle für uns gespielt haben und wir wirklich dann einen Riesenschritt nach vorne machen können. Ja, das muss eigentlich Motivation alleine genug sein. Und dann wirklich durch einen Foul-Elfmeter, wenn das jetzt irgendwie ein Tor wäre, was großartiger raus, das Tor des Jahres, was auch immer. Ja. Aber durch so einen blöden Foul-Elfmeter, sich so aus dem Konzept rausbringen zu lassen. Und dann das 2-1 von Stuttgart, die Niedermeier, ja. Der Niedermeier ist jetzt nicht ein Unbekannter, dass er mit dem Kopf stark ist, mit seinen 2,20 Meter, 2,30 Meter Körpergröße gefühlt. Ja. Wenn der da und wie der so in den 16er reinrauschen kann, ungedeckt und zwei Leute gucken ihm hinterher, das ist einfach scheiße gewesen. Das ist wirklich scheiße.
Also beim 2-1 sah natürlich dann auch unser Torwart Kevin Trapp schlecht aus. Ja. Muss aber auch mal sagen, sei mal ehrlich, das war das erste Mal in der Saison, dass der wirklich schlecht aussah. Insofern, das kann er dann auch, das ist dann auch kein Problem, ja. Aber das sah natürlich sehr unglücklich aus. Aber die Stellung war da auch einfach nicht richtig. Weißt du, da musste auch mal, das war ganz lustig, in der ersten Halbzeit hat ein Kumpel zu mir schon gesagt, warum machen wir eigentlich bei Ecken keine Manndeckung? Ja? Ich weiß nicht, warum wir es nicht machen. Fakt ist aber, dass wir in Ecken, die gegen uns kommen, immer gefährlich sind.
Ja.
Ja.
Und das ist sowieso grausam, wenn du dir nämlich überlegst, dass wir selbst bei Ecken total ungefährlich sind. Meine Fresse, was habe ich mich auch am Sonntag wieder aufgeregt, dass der Inui so kurze Ecken gemacht hat, dass ich noch gar nicht gesehen habe, dass der Ball überhaupt gespielt wurde. Ich bin ein Kind alter Schule. Ich mag das, wenn ich bei Ecken dann mal machen kann. Ey, das kannst du nicht mehr machen, aber meine Güte, das bringt ja auch nichts, was wir für kurze Ecken reinbringen. Die kannst du gleich dem Gegner in die Hand tragen, diese Bälle.
Das zumal wir haben ja kopfballstarke Spieler, ja, mit Jung, Schwegler, Rode, Meier, das sind ja Anderson, das sind Zambrano, das sind, wenn die mal vorne drin stehen, da stehen schon welche, ja, aber immer diese scheiß kurzen Ecken, seit Wochen und seit Monaten nichts anderes. Wenn man das mal als Variation spielen würde, ja, würde ich sagen, okay, passt, aber das 99% oder 100% waren es ja wahrscheinlich, waren das wirklich kurze Ecken, ja.
Ja, wieder am Ende. Einmal
und bringt nichts, du läufst immer im Konter rein im Endeffekt.
Am Ende war es nur so, als wir dann 2-1 zurücklagen und dann gemerkt haben, okay, wir probieren es mit dem hohen Ball, war es der Otschipka, der noch zwei Ecken geschlagen hat. Das ist dann, hohe Bälle sind, da frage ich mich, wollten wir vorher denn kein Tor durch eine Ecke machen oder was? Weil irgendwie der Inui hat es echt nicht drauf momentan. Und da fand ich die Ecken vom Otschipka dann ein paar teilweise noch besser. Das war dann immer noch zu ungefährlich, weil wir auch zu blöd waren. Aber diese ganzen kurzen Ecken, die bringen ganz, ganz selten nur bei der Eintracht was. Und dass man da wenigstens, wie du gerade gesagt hast, mal ein bisschen variabel ist. Mal schaut, ich mache jetzt das und so weiter und so fort. Damit ich die Stuttgarter auch nicht immer in ein Konzept festfahren lasse, damit sie genau wissen, wie sie die Eintracht zu decken haben. Also da fehlt mir auch so ein bisschen das durchdachte Spielsystem bei der Eintracht. Da fehlt mir auch diese Variabilität, die du haben musst, um in der Bundesliga einfach auch Tore schießen zu können.
Ja. Ich meine, dass wir bei Standardsituationen vollkommen ungefährlich sind, das haben wir ja schon des Öfteren bewiesen. Ja.
Ja.
Von daher, wir können uns halt nicht darauf verlassen, dass wir über den Weg irgendwie Tore schießen. Wir müssen sie halt herausspielen, aber da stellen wir uns halt jetzt in der Rückrunde auch mehr als dämlich an. Zumal halt auch einfach diese ganzen Diskussionen, die halt am Rande da noch laufen, auch sich absolut negativ jetzt schon seit Wochen auf die Mannschaft auswirken.
Das ist einfach auch eine Ideenlosigkeit, ja. Wenn du die Tore mal aus der Hinrunde ins Gedächtnis rufst, die waren eigentlich fast alle identisch. Ja. Irgendwo kriegt der Meier da mal an der Mittellinie den Ball, schiebt den dann irgendwie nach außen, dann geht das noch zwei, drei Mal hin und her und dann ist der Ball irgendwie an der Grundlinie fast reingeflankt und dann irgendwie getroffen oder Nachschuss, was auch immer. Heute ist es so, dass der Rode sich irgendwie da vorne vertänzelt, dann vertänzelt sich der Schwegler, dann wird der Ball wieder zurückerobert. Das geht wirklich auf den Sechserpositionen zwei, dreimal hin und her, bis wir den Ball wirklich mal behauptet haben. Dann der Meier spielt irgendwie links oder rechts da, wo gerade dann Platz ist. Ich sage nicht, dass es konzeptlos ist, aber ich frage, ob das Konzept an sich so viel Sinn macht, ja, weil es fehlen immer Räume, wo man wirklich hinspielen kann und es sind immer zu wenig Anspielstationen auch wirklich vorne.
Es passt halt einfach nicht zu den Stärken der Spieler. Die sind halt nicht dafür ausgelegt oder die sind halt nicht in der Lage, das so zu spielen, wie wir es momentan tun. Ja. Ja, die Spieler haben ihre Stärken, wenn dann Meier vorne steht und einen langen Ball reingeflankt bekommt von einem Aigner oder von einem Ocipka. Die kommen halt jetzt einfach nicht mehr dazu, ja, weil die sich irgendwo auf den Mittelpositionen rumdrücken, wo sie eigentlich nominell nichts zu suchen haben.
Ja, und ich fand Rode ehrlich gesagt in der ersten Halbzeit gut, ja, aber in der zweiten Halbzeit, mein lieber Freund, der hatte dem Inouye aber um kein bisschen nachgestanden.
Ja, wobei du schon gemerkt hast, dass der Rode eigentlich zur Halbzeitpause am liebsten schon rausgegangen wäre, ja, weil er eine Verletzung hatte. Deswegen ist er dann auch relativ früh dann schon ausgewechselt worden. Mir ist aufgefallen, als der Rode reingegangen ist, hat er es probiert, also zur zweiten Halbzeit, ne, hat er sich ein bisschen warm gemacht, hat dann schon ist gleich wieder zurück zum Trainer gegangen oder zum Trainerstab, hat er auch gesagt, hier, sieht schlecht aus, ne, also ich kann das Ding wahrscheinlich nicht komplett durchziehen, und wurde ja dann in der 74. dann auch ausgewechselt, ne. Aber also, okay, das will ich jetzt nicht sagen, aber in der zweiten hat er auf jeden Fall nachgelassen. Aber es ist halt so, dass das anscheinend, ich weiß nicht, man kann das auch nicht alles auf die Mannschaft irgendwie abwälzen. Ich habe da so ein bisschen so ein Problem mit, weil, wie gesagt, wir haben eine richtig grandiose Hinrunde gespielt. Aber vielleicht ist es auch der Vorteil, den Faye uns in der Hinrunde gebracht hat, wird ihm jetzt auch vielleicht zum Verhängnis, dass er nicht in der Lage ist, der Mannschaft zu vermitteln, dass wir jetzt einfach eine andere Runde spielen. Fakt ist, dass sich die meisten Teams auf unser Spiel eingestellt haben, dass die Eintracht generell nie so eine richtig gute Rückrunde hat und dass wir jetzt auch einfach mal spielen müssen wie ein Aufsteiger. Das heißt, wir müssen uns besser die Punkte ergaunern. Wir müssen uns besser die Punkte erhamstern. Das ist doch ganz klar, dass die Leichtigkeit, gerade wenn du mit 39 Punkten auf Platz 4 stehst, nicht mehr so da ist, wie sie ist in der Hinrunde, wo du sagst, ach komm, wir spielen frei auf. Jetzt ist schon ein bisschen Anspannung da. Aber dann musst du einfach schlauer sein, musst du wie ein Aufsteiger spielen, wie der wir ja auch sind, aber wie einer, der gegen den Abstieg spielt. Guck dir mal an, Augsburg spielen scheiße Fußball. Aber die haben einfach, die haben den Biss, die gehen in jeden Zweikampf rein. Da ist der Wille da, auch 3 Punkte in Hamburg zu holen. Das haben wir ja auch geschafft. Aber ich will nur mal sagen, und so spielen die sind, glaube ich, die drittbeste Rückrundenmannschaft. Da können wir uns ehrlich gesagt ein Beispiel dran nehmen. Wir können wesentlich besser Fußball spielen als Augsburg, aber wir müssen die gleiche Intensität haben und wir müssen über Standards, genau wie die, zum Erfolg kommen. Dann klappt es auch mit der Punkteausbeute wieder.
Das Problem ist auch einfach, dass die Anforderungen an uns im Vergleich zur Vorrunde gewaltig gestiegen sind. Ja. Wir haben immer gesagt, 40 Punkte ist unser Ziel. Ja, wir wollen alles nicht, das kannst du in der Hinrunde noch, kannst du das noch machen, aber dann stehst du auf einmal zum Beginn der Rückrunde mit irgendwas um die 30 Punkten auf Platz 4, ich hab die Punktzahl jetzt nicht mehr ganz im Kopf, und auch wenn du dir immer wieder versuchst einzureden von wegen, ja, wir reden jetzt hier nicht über international und so weiter, du kriegst es nicht aus den Köpfen raus. Ja,
aber was ist das denn für ein Schwachsinn, dass wir sagen, okay, wir reden nicht über international, wir fokussieren uns nach 17 Spieltagen ausschließlich auf die 3 Punkte, die wir noch in den restlichen 17 Spielen holen müssen, die 40 steht und dann hast du mir weiter. Ich meine, ich habe das die Woche auch beim Stefan im Blog GEMA reingeschrieben, weil mich das echt angekotzt hat. Ich würde es auch mal so sehen, ja, das muss auch als Motivation eigentlich dienen. Man kann sich doch nicht zurücklehnen und sagen, okay, komm, wir haben jetzt noch ein paar Punkte und eigentlich ist ja alles gut, regt euch doch nicht einfach auf, wir gucken mal, was einfach passiert. Wenn man so eine Chance hat, ja, wirklich auch finanziell da weiterzukommen, ja, auch durch die Fernsehgelder mit dem Tabellenplatz, das ist ja das, was der Bruchhagen nonstop runterbetet, ja. Da kann der Verein, da kann die Eintracht wirklich auch jetzt mal was ändern, ja, da kann den Abstand verkürzen zu den vorderen Plätzen finanziell gesehen, ja. Die paar Spiele, selbst wenn sie nach der Vorrunde rausfliegt, ja, aus dem europäischen Wettbewerb, mein Gott, das sind Millionenbeträge, die richtig gut investiert sind nächste Saison. Natürlich muss man, wenn man nach 17 Spieltagen über 30 Punkte hat, ja, und auf dem dritten, vierten Platz steht mit Schlagdistanz nach vorne und hinten so viel Abstand hat, natürlich muss man die Parole geben, wir halten das, wir versuchen, den Platz zu halten, wir versuchen, europäisch zu machen. Ja, dazu sagen, nee, unser Ziel ist der Nicht-Abstieg, das ist doch Schwachsinn, das ist doch Nonsens.
Das ist eine Grundsatzfrage. Im Endeffekt ist es so. Weißt du, das ist auch eine Einstellungssache, weil es gibt viele Fans, die sehen es anders. Es gibt aber auch viele Fans, die sehen es wie du. Zum Beispiel, ich will nur ein kleines Beispiel. Nach dem Spiel war ich ziemlich enttäuscht. Ne? Ich bin dann heimgefahren mit der S-Bahn. Paar Kumpels im Hauptbahnhof ausgestiegen. Ich bin dann weitergefahren Richtung Hauptwache, weil ich auch gerade in der passenden S-Bahn saß. Und dann habe ich ein paar Leute gefragt, die bei mir drumherum saßen. Alle so ein bisschen enttäuscht. Und wie sieht's aus? Ist doch scheiße jetzt, ne? Und die andere mir gegenüber, weil ich halt so ein bisschen, war schon ein bisschen traurig, weil irgendwie jetzt habe ich das Ziel Europa so einen Tick abgehakt gehabt. Die so, ach, das ist doch gar nicht schlimm, ich weiß gar nicht, warum du dich hier aufregst. Das war doch klar, dass wir in der Hinrunde über unsere Verhältnissen gespielt haben. Jetzt spielen wir halt so, wie wir spielen. Und Hauptsache, wir haben den Nichtabstieg und die 40 Punkte schon so gut wie beisammen. Dann läuft doch alles. Ja, das kann ich immer sagen. Ich kann auch immer sagen, ich bin mit dem Mindesten zufrieden. Aber wenn ich Möglichkeiten habe, mal wirklich ein neues Level zu erreichen, muss ich auch verdammt nochmal den Ehrgeiz entwickeln, auch als Fußballspieler, auch als Verein, zu sagen, wir wollen diese, wie Bruchhagen heute Mittag gesagt hat, diese, kann es jetzt nicht genau zitieren, ich würde jetzt immer episch sagen, aber ich glaube, er hat monumental oder sonst irgendwas gesagt, diese Chance, monumentale Chance nutzen, wirklich mal in einen internationalen Wettbewerb zu kommen, der ja immer zementiert ist. Genau diesen Selbstanspruch musst du als professioneller Fußballer auch haben. Und das ehrlich gesagt regt mich dann nur ein bisschen auf, dass wenn dann mir so ein Fan entgegenkommt und sagt, ja, ist doch alles, weiß gar nicht, warum du dich aufregst oder so. Ich als Fan, ich kann ja da gar nichts machen. Das ist ja so, ich stehe ja nicht auf dem Platz. Wenn ich auf dem Platz stehen würde, würden wir wahrscheinlich pro Spiel 30 Gegentore kassieren. Aber man hat doch auch als Fan, will man doch irgendwann mal die Hoffnung haben, dass wir mal was erreichen können und nicht immer nur Platz 10.
Ja, aber nicht nur als Fan. Ja, ich sag auch, das, was der Fee und was der Hübner und der Bruch haben darunter gewertet haben, natürlich ist es in der Euphorie, dass man auf dem Boden bleiben muss. Ja. Und ich glaube, das ist auch jedem klar, dass wir natürlich da eine außergewöhnliche Hinrunde gespielt haben. Aber mit dem, was Schalke, Mainz, Gladbach, Hamburg, Freiburg, ja, das sind die hinter uns sind. Da sind die viel. Mainz ist nicht, ich würde nicht sagen, dass der Kader von Mainz spielerisch stärker ist.
Kein Deut. Nee,
Schalke individuell, aber als Mannschaft, als Kader, no way.
Ja,
sein können wir vielleicht nicht auf einem Level, aber ist jetzt nicht so der Abstand, wie so groß wie ist. Ja, Hamburg haben wir bewiesen, dass wir da gut spielen können. Ich sehe das nicht so. Ja, natürlich ist es ein Abstand, aber sich auf die Position zurückzuziehen und sagen, naja, komm, lehnt euch mal zurück. Ja, guck mal, wir sind der Aufsteiger, wir knabbern an den 40 Punkten, wir sind hier schon nach zwei Drittel der Saison und unserem Saisonziel. Alles, was jetzt kommt, ist ein Plus. Das finde ich ehrlich gesagt für einen Profifußballverein ein bisschen zu wenig.
Mich regt's auch insofern auf, weil ich höre immer schon wieder die Vergleiche, die ja jetzt auch die Medien ganz gerne wieder bemühen. Oh, die grausame Rückrunde, das wissen wir doch. Das war ja vor zwei Jahren schon mal bei der Eintracht so. Ey Leute, seid ihr behindert? Habt ihr mal die Mannschaft von vor zwei Jahren gesehen? Ich kann euch mal eins sagen. In der Hinrunde hat die Mannschaft vielleicht sicherlich über ihrem Niveau gespielt, aber trotzdem ist das gesamtkollektive Niveau, das Talent der einzelnen Spieler wesentlich, wesentlich höher, als es vor zwei Jahren der Fall war. Als wir nur einen Gekas da vorne hatten, der zum Glück die Dinger irgendwie eingeschweißt hat. Also wo wir einen Fußball gespielt haben, der nichts mit großartiger Ansehnlichkeit zu tun hatte. Und es war in der Hinrunde definitiv anders so. Dass es jetzt anders läuft, das ist ja auch klar. Ich verstehe das auch. Das sind Eigner, sind alles auch Fußballer, die in der zweiten Liga ihr Geld verdient haben bislang. Dass die jetzt diese hundertprozentige Adaption in die erste Liga nicht schaffen, das ist doch klar. Aber trotzdem ist die Qualität viel höher. Und wenn ich dann schon wieder so ganz Vergleiche höre, da regt es mich dann auch irgendwo auf.
Ja, wir hatten das ja gehabt vor ein paar Wochen mal, wo wir auch das Thema hatten. Da ging es ja auch darum, dass wir sagten, okay, die Spitzenmannschaften, die kommen dann wirklich im letzten Drittel der Saison, ja, weil die in der Breite einfach gut aufgestellt sind, in der Breite die Spieler haben. Und das haben wir halt nicht. Aber das, was wir abgeliefert haben in der Rückrunde, liegt dann nicht daran, dass wir die Spieler in der Breite nicht haben, dass wir Spieler nicht ersetzen konnten. Okay, Schwegler, Rode, ja, das war mal okay. Mhm. Aber im Grunde ist es aus spielerischer Sicht gibt's eigentlich keinen Grund, warum die Eintracht jetzt irgendwie abbauen sollte, ja, oder in den letzten fünf Spielen. Das ist für mich wirklich komplett unerklärlich.
Ja. Ja, und was meint ihr denn? Womit hängt es denn noch zusammen? Was sind die Gründe? Ich meine, wie gesagt, das Spiel am Sonntag war für mich halt, ich muss mal sagen, das Spiel am Sonntag war für mich gerade das Ergebnis. Boah, das war für mich schon ein Schlag ins Kontor, wenn ich ehrlich bin, weil ich eigentlich gedacht habe, im Gegenzug zu vielen anderen, die schon gesagt haben, na gut, am Samstagabend, als alle Mannschaften für uns gespielt haben, haben die meisten schon gesagt, na, der wird die Eintracht natürlich auch nicht verwandeln. Ich hatte irgendwie so ein bisschen Optimismus. Ich habe gedacht, nee, das machen wir jetzt mal und dann starten wir neu. Jetzt gewinnen wir gegen Stuttgart und dann starten wir neu und dann geht's richtig wirklich nach Europa. Irgendwie hatte ich die Hoffnung. Aber jetzt muss ich halt sagen, jetzt haben wir Europa auch gar nicht so wirklich verdient.
Verdient würde ich jetzt nicht sagen, aber die Möglichkeit, da hinzukommen, ist jetzt nicht gerade gestiegen.
Ja. Aber es sind ja noch 8 Spiele, ja. Das darf man nicht vergessen. Und natürlich jetzt gegen Fürth wird es nicht einfach auswärts. Da spielen die Bayern, okay, da lache ich mal kurz drüber. Und alles, was danach kommt, das ist jetzt nicht so, das Who is Who, und das ist nicht so, dass man das nicht lösen könnte. Ja? Auswärts in Augsburg, da weiß ich, dass, da könnte schon was gehen. Mainz zu Hause ist eigentlich ein klassisches 1-1.
Nee, Mainz auswärts.
Ja? Mainz auswärts. Mainz auswärts, ja. Ist trotzdem 1-1. Und dann zu Hause noch gegen Düsseldorf. Und ich glaube, Bremen ist auch noch im letzten Spieler. Nee,
Bremen und
noch?
Dann Wolfsburg.
Wolfsburg.
Ne? Und Schalke Wolfsburg. Nicht vergessen. Und Schalke zu Hause. Schalke, das, ja. das wird ein Burner. Da kannst du ja von ausgehen. Ja, das werden wir dann, das werden wir sehen. Aber egal, das wird auf jeden Fall eine turbulente Partie. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja. Aber
es natürlich. Ist halt die direkte Konkurrenz halt auch mit dabei momentan. Mit Mainz, die da direkt in der Nähe stehen, mit Schalke. Da kannst du es halt dann nochmal entscheiden.
Ja.
Das Problem ist nur, bislang haben wir es meistens gezeigt, dass wenn wir es entscheiden könnten, dass wir es nie entschieden haben.
Ja, ja. Nee, die ganzen Spiele werden ja jetzt auch wirklich, wirklich schwer, wenn wir jetzt auch gleich noch auf Hürth, wenn wir auch noch gleich gesondert zu sprechen kommen. Aber es ist halt so, dass, ich habe jetzt nicht mehr das Gefühl, als würden wir wirklich noch nach Europa reinrutschen. Also trotz des vierten Tabellenplatzes, aber das, wie gesagt, das kann nächste Woche oder in zwei Wochen schon wieder ganz anders aussehen. Das ist, wir haben jetzt schon so ein Ding so verloren, aber andererseits musst du den Spieler jetzt auch eigentlich sagen, jetzt egal wie es jetzt ist, wir haben 39 Punkte, wir steigen auf keinen Fall mehr ab. Und ich denke auch, wenn jetzt die ganze Zeit jetzt 40 Punkte Marke, ist doch scheißegal, ob 39 oder 40. Die anderen Mannschaften, bis auf Augsburg, die spielen jetzt auch nicht so, als holen sie jetzt die ganze Zeit einen Dreier. Ja, Hoffenheim guckt da ein bisschen rum, Fürth spielt zwar guten Fußball, kriegt aber auch keinen Dreier mehr zustande. Ja, Augsburg ist eigentlich die einzige Mannschaft, die halt mit Feuereifer wirklich noch dagegen geht. Da muss ich dann auch sagen, die 39 Punkte werden im Endeffekt auf jeden Fall reichen. Aber da muss ich der Mannschaft nochmal das Gefühl geben, zu sagen, hey Leute, spielt einfach frei, macht was ihr wollt. Ich glaube, dann funktioniert's auch wieder. Ich glaube, vielleicht musst du dieser Mannschaft einfach mal den Druck wegnehmen, weil es sind ja jetzt auch Geschehnisse passiert, die halt negativ sich noch auf die Mannschaft auswirken.
Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, wirklich die nächsten beiden Spielen, ja, wie wir das Spiel gegen Fürth gestalten, was da als Ergebnis kommt und gegen die Bayern. Wirklich gesetzt im Fall, dass wir da null Punkte holen, was ich nicht komplett ad acta erleben würde und nicht so ganz unwahrscheinlich halte. Ja, dann hast du 8 Spiele in Folge, nicht mehr gewonnen, nur ein Tor geschossen. Und das kann dann wirklich in den Tief reinführen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, alles, was nach Bayern kommt, ja, das zählt. Ja. Und darauf muss der Trainer sich auch vorbereiten. Und das ist, da werden die Punkte dann geholt. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass wir sagen, okay, wir holen 4 oder 6 Punkte in den nächsten beiden Spielen. Und dann ist die Welt sowieso wieder rosa-rot. Aber das kann auch in so ein Loch reinführen. Da werden vielleicht auch mal die Stimmen vielleicht lauter. Ja, und die Kritik vielleicht auch ein bisschen lauter. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber das ist ja auch ein gern gesehener Effekt bei der Eintracht. Egal was kommt, ja, die letzten Spiele entscheiden, die letzten 6 Spiele, die entscheiden das, was nächstes Jahr ist und wo wir dann stehen. Ja. Und darauf muss man einfach hinarbeiten.
Aber ich muss halt sagen, ich stimme dir auf jeden Fall mit ein, die ganzen, das werden jetzt alles noch interessante Spiele. Wie gesagt, ich habe jetzt so ein bisschen Europa schon ein bisschen so abgehakt. Wie gesagt, für mich war das echt so ein absoluter Elfmeter gegen Stuttgart. Da war ich echt wirklich nicht, also jetzt nicht schockiert, aber da war ich echt schon gefrustet, weil du wirklich auf der Silbertablett, das hast alles auf dem Silbertablett serviert bekommen und nutzt dann das nicht. Das war schon echt ärgerlich. Aber ich muss halt sagen, ich hoffe, dass wir bis zum Fürth-Spiel halt auch komplette Klarheit haben. Auch was die Zukunft von einigen angeht. Weil ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, um jetzt mal vielleicht das Thema Fee anzuteasen, dass die ganze Unruhe, die um Fee herrschte und den ganzen Verein auch belastet hat, dass es auch für die Spieler immens beschissen war.
Ja, definitiv. Ich meine, wir haben jetzt Länderspielpause, 2 Wochen Zeit bis Fürth. Die Mannschaft muss sich ja erstmal wieder ein bisschen eingrooven jetzt nach der Geschichte mit Rapp, Mittelhandbruch. Wird am Freitag operiert, den werden wir in der Rückrunde nicht mehr sehen.
Leider nicht. Also das kannst du vergessen. Also da ist normalerweise so, wenn alles gut läuft, du musst wahrscheinlich sogar 4 Wochen musst du komplett ruhig stellen. Und danach Reha-Maßnahmen. Das
kannst du vollkommen vergessen.
Das kannst du vergessen. Also Casillas ist nach circa 7 Wochen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, aber die Zeit haben wir halt jetzt auch nicht mehr. Das ist halt richtig zum Kotzen jetzt. Das heißt also gleichbedeutend, auch wenn Oka natürlich der totale Oka ist, ja, unser Idol, was wir schon jahrelang kennen bei der Eintracht, aber sagen wir mal ehrlich, Oka war keiner, der in den letzten Jahren die unhaltbaren Bälle gehalten hat, wie es Trapp in der Hinrunde gemacht hat. Das heißt natürlich,
ja, Oka ist ein klasse Torwart. Das hat er ja über die Jahre hinweg bewiesen. Er hat einfach das Problem, zum einen, ihm fehlt die Spielpraxis. Mhm. Und er hat auch mit der Mannschaft so in der Konstellation nicht zusammengearbeitet. Ich meine, wir haben ein halbes Jahr gebraucht, bis sich hinten Abwehr und Torhüter so zueinander gefunden haben, dass wir gesagt haben, wir haben eine stabile Abwehr. Die Zeit haben wir jetzt halt einfach nicht. Das wird jetzt immens schwer, da eine vernünftige Abstimmung hinten hinzubekommen, dass wir halt eben da auch weiterhin von einer sicheren Abwehr sprechen können.
Denkst du? Ja. Also ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Bedenken. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Ich habe nämlich zum Beispiel mit Nikolov, der so ein alter Fuchs ist, habe ich eigentlich gar keine Bedenken, dass die Mannschaft mit Jung, Zambrano, Anderson und Chipka die Sicherheit, die sie jetzt über die letzten Spiele ja eigentlich gewonnen haben, gut, wir haben jetzt zwei Dinger kassiert, aber trotzdem steht die Abwehr in der Rückrunde eigentlich akzeptabel, dass die Sicherheit weiter gewährleistet werden kann. Da gehe ich eigentlich fest von aus. Ja. Das ist nämlich genau das Ding. Das wollte ich nämlich sagen. Ich bin nur froh, dass es halt jetzt in der Rückrunde passiert ist. Wäre es nämlich in der Hinrunde passiert, und wir hätten, da waren wir ja mit unserem Spielsystem auch nach vorne und nach hinten, mit der Abstimmung nach hinten noch gar nicht so präsent. Da haben wir ja viele Gegentore kassiert. Und Trapp hat aber immer noch viele hundertprozentige rausgeholt. Da wollte ich nur sagen, die hätte Nikolov wahrscheinlich nicht rausgeholt. Da würden wir jetzt wahrscheinlich schon einen Tick schlechter stehen, mit weniger Punkten. Und dann wäre die ganze Sache ein bisschen brenzliger. So können wir jetzt sagen, okay, jetzt kommt Nikolov rein. Und der macht seinen Job, gerade mit dem Defensivverbund, der momentan mit Zambrano und Andersen ja auch wirklich gut klappt, auch ordentlich. Gehe ich eigentlich von aus.
Ja, ich bin da nicht ganz so überzeugt von. Aber gut, ich lasse mich da auch gern eines Besseren belehren und hoffe, dass ihr da recht habt.
Ja, du musst halt jetzt sehen, dass du wirklich, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, auch so ein Spiel gegen Fürth, das machen wir kommen gleich drauf. Aber das sind alles so Spiele, da musst du genauso wie Aufsteiger spielen wie Fürth. Ja. Die Abwehr komplett gut erstmal deckeln, erstmal sehen, dass du kein Ding reinbekommst, und dann musst du halt 90 Minuten auf hohe Bälle spekulieren. Ja, so genau so ist es, machst du nicht anders. Wir brauchen nicht mehr in Schönheit sterben. Ja? Und das müssen wir die ganzen Spiele jetzt durchziehen. Das kannst du gegen Bayern, kannst du es vielleicht mal anders probieren, aber ansonsten musst du sehen, dass du halt dadurch zum Erfolg kommst. Und da ist auch Nikolov, ich bin auch froh, dass wir eigentlich Nikolov als so guten zweiten Mann hinten dran haben. Muss man auch mal sagen.
Ja, komm, da machst du nichts verkehrt. Also das ist wirklich, wenn du den hinten stehen hast, und natürlich fehlt mir jetzt ein bisschen die Spielpraxis auch, aber der hat mit seiner Erfahrung, macht er das, glaube ich, wett. Und ich würde jetzt die Torwartposition, natürlich wird es bestimmt jetzt wieder mal den einen oder anderen Oka-Bock geben, ohne den geht es da nicht. Den haben wir jetzt ein bisschen vermisst auch in der letzten Zeit. Aber den wird es mit Sicherheit geben, wo du dann im Thema Strafraumbeherrschung mal die Hände über den Kopf zusammenschlägst.
Ja, ja.
Aber mein Gott, ja, da ist die Abwehr natürlich noch ein bisschen mehr gefordert. Aber es ist nicht so, ich hätte mehr Bauchschmerzen, wenn du wirklich dann einen 19-jährigen U23 Torhüter reinstellen würdest und hättest da nicht so einen Fund wie der Nikolov in der Hinterhand.
Was denkt ihr denn, wie wir gegen Fürth spielen? Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen Zeit auszuprobieren. Spielen wir mal wieder mit einem richtigen Stürmer oder probieren wir es weiterhin mit?
Also ich glaube, das hört sich vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen vage an. Das hängt auch davon ab, was jetzt mit dem Sportkameraden Fee passiert. Ja, das sind jetzt knapp 2 Wochen Zeit oder 1,5 Wochen jetzt noch Zeit, dass der mal zu Porto kommt. Da hat er gesagt, er wollte jetzt schnell auch da mal eine Aussage treffen. Wenn sich das herauskristallisiert, dass oder wenn er sich dazu entschließt und das kommuniziert, dass er bei der Eintracht bleibt, glaube ich, wird das nochmal eine positive Wirkung auch auf die Mannschaft und auf ihn haben. Und ich bin mir dann sicher, dass die auch dann nochmal versuchen, alle Hebel in Gang zu setzen und dann sehr offensiv spielen. Das glaube ich. Ich sage nicht, dass sie es andersrum nicht machen würden, aber ich glaube, das hat auch nochmal so eine Signalwirkung. Und dann wird auch dieses ganze Fleckma, was in den letzten Spielen durchgezogen wurde, dieses statische Hin- und Querpassspiel, das wird dann wahrscheinlich ad acta gelegt und dann geht es mal wieder richtig rund. Ich bin mir da relativ sicher. Wenn nicht in Fürth, wo dann?
Ja. Also ich gehe grundsätzlich d'accord mit Sebastian und sage, dass wenn Fee wirklich jetzt hier auch eine Verlängerung des Vertrages innerhalb der nächsten paar Tage auch anstrebt und wenn das auch finalisiert werden kann, gehe ich ebenfalls davon aus, dass es zumindest für die Mannschaft ein wirklich gutes Zeichen ist. Ich denke auch, dass so ein gewisses Fleck mal dann abgeschüttelt wird, gehe aber davon aus, dass wir grundsätzlich erstmal defensiv gut stehen. Mit welchen Spielern wir spielen, ich glaube ehrlich gesagt, dass Schalotze wieder rausrückt, dass dafür Lakic reinkommt, dass es wirklich das Spielsystem ist, dass wir wirklich mal wieder mehr mit hohen Flanken das probieren, von außen rein, weil Fürth wirst du nicht knacken können, durch eine schöne Spielerei. Das hat die letzten Spiele schon nicht funktioniert, das wird auch überhaupt nicht gegen Fürth funktionieren, die ja gerade in der Defensive sich dann auch verstärkt haben mit dem einen oder anderen Spieler, wirklich versuchen halt auch kompakt zu stehen. Die machen individuelle Fehler, deswegen, sonst hätten sie auch gegen Bremen nicht zwei Stück kassiert. Das auf jeden Fall. Aber der neue Trainer, Kramer, hat die Mannschaft einigermaßen auch sowieso schon ganz gut auf Linie gebracht, dass sie zumindest defensiv sehr, sehr stringent stehen. Und da müssen wir versuchen zu durchbrechen. Das wird sowieso ein komplett enges Spiel. Ich gehe nicht davon aus, dass du jetzt mit dem Hurra-Fußball hier gegen Fürth bestehen kannst. Das ist ein Spiel, wo ein Tor das Entscheidende ist.
Ja.
Und wir müssen jetzt endlich mal lernen, unser Glück auch verdammt nochmal zu erzwingen. Das haben wir jetzt ja komplett außen vor gelassen. Gegen den VfB Stuttgart hätten wir, so wie ich das gesehen habe, mit meiner grandiosen Position auf dem Stehblock in der Nähe vom Sebastian auf dem 42er, da sieht man nämlich alles am besten, hätten wir, glaube ich, einen Elfmeter kriegen sollen. Ne? Also das ist auch noch so eine Geschichte. Natürlich bekommst du keinen Elfmeter innerhalb der 75., 76. Minute, wenn du 2-1 führst, 2-1 zurückliegst und ist davor schon ein Elfmeter. Du bekommst leicht keinen Elfmeter. Aber meine Fresse, uns steht auch langsam mal ein Elfmeter zu. Und wenn wir in der 90. Minute in Fürth durch einen Elfmeter 1-0 gewinnen, dann ist der Bann endgültig gebrochen und vielleicht geht da noch was. Aber genau so Sachen musst du jetzt endlich mal provozieren. Und wir sind immer zu lieb. Und das kann nicht mehr wahr sein.
Genau, das ist das. Du musst
diese scheiß Stuttgarter, jetzt mal ohne Scheiß, tut mir leid, ich raste gleich aus, aber diese scheiß Stuttgarter, die haben sich fallen lassen bis zum geht nicht mehr. Das war eine Schmierenkomödie, war das teilweise. Und dann gab es auch noch Stress zwischen, ich glaube, Molinaro, der hätte auch mal gelb-rot sehen können, und Ibisevic hat, glaube ich, auch einen umgeboxt. Ja, also umgeboxt im übertriebenen Sinne. Die ganzen Fußballer heutzutage fallen ja alle leicht, ja. Aber ich will nochmal sagen,
das waren aber schon italienische Verhältnisse teilweise.
Das war schon der eine, du hast ja nur Leute, die auf dem Platz liegen sehen. Du hast ja gar keinen mehr gesehen, der wirklich gestanden hat zwischenzeitlich. In der 90. Minute waren bestimmt 2 oder 3, 4 Leute auf dem Platz, die sich alle gekrümmt haben. Da habe ich mir gedacht, mir geht's so schlecht, ja. Den Grashalm, der lag falsch. Da habe ich mir auch gedacht, meine Güte, dann geh zum Hallenhalmer oder kauf dir ein Eis und schau dir irgendwie die Glücksparade an. Ich glaube, die gibt's gar nicht, oder gibt's überhaupt? Keine Ahnung. Aber da denke ich mir, meine Güte, wenn du auf dem Fußballplatz bist, dann musst du auch mal ein bisschen Robustheit zeigen. Aber du weißt ja, wie das ist. Die wollen ja nur Zeit schinden. Aber das kann halt auch nicht sein. Aber die waren natürlich schlauer, weil die haben viel öfter auch Freistöße in gefährlichen Situationen bekommen. Die haben den Elfmeter bekommen, der auch wirklich einer war. Aber die haben es nochmal zweimal probiert. Der Boca, dass der überhaupt auf dem Platz rumlaufen kann, das ist überhaupt kein Fußballer für mich, ja. Der war mal mit Gina Lisa zusammen, das ist vielleicht auch das Einzige, was er kann. Aber an sich, also meine Güte, aber wer holt den Elfmeter raus? Der Boca. Ich habe 5 Minuten vorher noch über ihn gepöbelt, dann holt er den Elfmeter raus. Du siehst, wie das ist, aber die Eintracht, wann holt die Eintracht mal einen Elfmeter raus?
Hier, Marvin, war was anderes. Kennt ihr Hazy James von Badensalz?
Nee, kenne ich jetzt nicht.
Google mal. Ja. Und wieder zurück. das, was ich meine, ja. Du musst in Fürth, ja. Fürth hat zu Hause noch kein einziges Spiel in der Saison gewonnen. Ja. Den musst du das Spiel aufdrücken und der musste wirklich Attacke voll reingehen. Ja, mein Gott. Und selbst wenn, ich glaube nicht, dass Fürth so stark ist, dass wir da in 1-2 erfolgreiche Konter reinlaufen. Ja, vielleicht mal ein, ja. Aber ein zweites Mal dann nicht. Und in Fürth schießt du auch deine Tore. Ja, das funktioniert. Fürth hat zu Hause 4 Tore geschossen. Ich glaube nicht, dass ein 5. oder 6. gegen die Eintracht dazukommt. Selbst wenn wir uns eins fangen, 2, 3 Tore kann man in Fürth schießen mit der Mannschaft. Also da gibt's auch nichts irgendwie, dass man sich da zurückzieht. In Fürth musst du eigentlich voll Attacke reingehen. Ja, auch wenn die jetzt mal gut gespielt haben am letzten Spieltag. Das wird ein schweres Spiel, keine Frage. Aber da musst du wirklich mit offenem Visier reinlaufen. Das darf man sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.
Ich sehe es da ähnlich wie Marvin. Also es geht jetzt nicht mehr darum, dass wir irgendwie schön spielen und ansehnliches Spiel liefern. Es geht jetzt nur noch darum, dass wir irgendwie die Tore machen und die Punkte kassieren. Und wie der Ball am Ende über die Linie geht, das ist vollkommen egal. Hauptsache, er landet da drin und wir kassieren die Punkte. Fertig.
Ja. Ich hoffe auch. Aber wie gesagt, es wird ein enges Ding. Aber ich glaube, das bringt mal Larkic. Ohne Scheiß, das ist wieder so ein Spiel. Da lass den mal wieder reinwuseln. Ja, ich habe auch echt überhaupt keinen Bock. Natürlich läuft es jetzt mal mit Larkic momentan nicht so gut. Aber bring ihn rein, weil der ist auf jeden Fall für gerade so ein Spiel gegen Fürth wertvoller als ein Schelotzi, dem ich die Qualität nicht absprechen will, der seine Sache auch immer ordentlich gemacht hat. Aber für mich ist Larkic aufgrund seiner Lufthoheit vielleicht in dem Spiel der bessere Mann.
Ja.
Also,
ja, obwohl, lass uns mal gucken, was bei Larkic schon mal rauskommt. Also, weiß nicht, ob das Problem, ich glaube, das Problem ist, das hatten wir auch schon die ganze Saison, zieht sich das ja durch, dass wir keinen vernünftigen Stürmer haben. Also da ist, ich finde, da ist wirklich keiner dabei, wo ich sage, okay, der reißt jetzt wirklich was. Nee. Das ist, glaube ich, mit die größte Baustelle, die wir zurzeit haben. Ich bin mir sicher, dass die geschlossen wird, komplett geschlossen wird, ja, in der neuen Saison.
Da gehe ich auch von aus, da wird ja schon viel gearbeitet, ne?
Aber da wird viel gearbeitet, aber das bricht uns echt, das kann uns echt das Knick brechen. Also das Larkic. Larkic nicht, aber dass wir da keinen von ich hoffe Larkic nicht, aber dass wir da wirklich so dünn aufgestellt sind und die Stürmer, die wir zurzeit da haben, sei es Ocean, sei es Lanik, das ist alles gute Zweitligastürmer, aber weiß nicht, ob das wirklich im Endeffekt dann so ist, dass man damit in der ersten Liga bestehen kann.
Das ist genau der Punkt. Larkic ist halt auch so ein Spieler, ich will ihm jetzt nichts Böses und ich bin auch froh, dass er überhaupt da ist, sonst hätten wir gar keinen Stürmer. Aber es ist halt so, dass er eigentlich kein Stürmer ist, der in das mehr oder weniger gewollt moderne Spielsystem von Armin Fee wirklich gut reinpasst. Das denke ich. Ich glaube, dass der oft beschworene, viel gehörte und hoffentlich bald verpflichtete Kevin Volland der Spieler ist, der auch wunderbar in das Konzept eines Armin Fee bei der Eintracht hineinpassen würde. Da bin ich hundertprozentig überzeugt, das ist ein normaler, moderner Stürmer. Das ist, der läuft viel, der ackert viel, der schießt auch Freistöße, der schießt selbst Ecken. Ich glaube, dass das ein Spieler wäre, der optimal in diesen Baustein Eintracht Frankfurt, in diesen Sturmbaustein reinpassen würde. Hoffe, dass vielleicht diese Verpflichtung auch irgendwann mal gut gemacht wird. Deswegen gehe ich auch davon aus, Sebastian, in der nächsten Saison wird dahingehend sich was tun und dann werden wir mit einem anderen Sturm auch zu Werke gehen können. Aber diese Saison müssen wir halt sehen, was wir haben und damit zurande kommen.
Ja.
Bevor wir endgültig zu dieser Trainer und was für Spieler da eventuell kommen könnten, Diskussionen überschwenken, lass uns doch gerade mal noch die Tipps für das Fürth-Spiel machen. Es sind zwar noch 2 Wochen hin, aber trotzdem würde ich gerne die Tipps mal einsammeln wollen. Was schätzt ihr denn, wie es ausgeht, Herr Marvin?
Ja, ich sage 1-0 für die Eintracht. Also das Ding, wie gesagt, das kann auch echt ein Unentschieden werden. Das kommt echt auf die nächsten Wochen auch drauf an. Wie gesagt, Sebastian hat das ja vollkommen richtig gesagt. Wenn das jetzt bald passiert und dann jeder sagt, ja super, jetzt geht's nochmal rund, jetzt geben wir die restlichen nochmal Gas. Wir haben jetzt Klarheit, wir wissen, wer jetzt unser Mann für die nächsten Jahre ist oder zumindest fürs nächste Jahr, dann sieht es ganz anders aus. Und deswegen, also wenn es positiv läuft, sage ich, wird ein knappes 1-0.
Okay, Sebastian?
Ich hoffe, dass das ein 3-0 gibt für die Eintracht. Das Problem ist aber diese komische Anstoßzeit wieder sonntags. Ja, Sonntagsspiele und Freitagsspiele sind ja grundsätzlich die Grottenspiele. Und wenn wir jetzt zweimal freitags gespielt haben und jetzt zum dritten Mal hintereinander sonntags spielen, habe ich da irgendwie wenig Hoffnung. Da ist es ganz selten, dass es mal ein Torfestival gibt. Aber ich sage es trotzdem, 3-0 für die Eintracht.
Ich sag 2-1. Ich glaube nicht, dass wir da viele Tore schießen, auch wie du sagtest, Sebastian, weil es halt eben so ein komisches Sonntagsspiel ist und wir momentan nicht viele Tore geschossen haben. Ich glaube, gegen Fürth könnte es uns ein bisschen leichter fallen, auch wenn wir bis dahin diese Trainerdiskussion irgendwie mal beendet haben. Von daher würde ich von einem 2-1 ausgehen. Hauptsache Punkte. Kommen wir doch mal zu dieser Trainerdiskussion. Wir haben es die ganze Zeit so ein bisschen umhergeschifft. Ich glaube, den endgültigen Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, hat die Woche dieser komische Bild-Beitrag gebracht, von wegen Fee hätte einen unterschriftsreifen Vertrag und hätte sich geeinigt und Vorvertrag und was weiß ich, was da noch alles drin stand.
Ich hatte den Eindruck, dass es ein bisschen abgeebbt war und dass es gar nicht, dass es wirklich zurückgegangen ist. Alles, was man so gehört hat, es wurden eigentlich schon irgendwie alle Gerüchte immer serviert und es wurde alles auch schon gesagt. Und dann war es eigentlich so auf dem Level, dass jeder gesagt hat, okay, jetzt warten wir mal das Stuttgart-Spiel ab und dann wird schon die 40 Punkte wird es dann schon geben und dann ist wieder alles klar. Und auf einmal rauscht dann dieser Bildschwachsinn da rein von unserem Freund Raxler. Und ich glaube, der hat wirklich nochmal echt nochmal alle durchgerüttelt und auch, dass der Brucher und Hübner dann wirklich so drauf angesprungen sind. Und also alle sind darauf angesprungen, aber auch der Brucher in so einer Not dann auch Statements rausgehauen hat. Das hat ganz schön alle durchgeschüttelt, glaube ich.
Ich glaube, Fee tut sich in Summe damit, dass er das Thema jetzt so lange hinhält, auch keinen Gefallen. Egal, wie das Ding nachher ausgeht. Ich meine, wenn er wirklich da einen Vertrag vorliegen hat und den annimmt und nicht bei uns verlängert, dann hat er sowieso eine ganz komische Wendung, weil den hat er ja dann nicht erst seit einem Tag vorher da liegen, sondern das Angebot wird er schon ein bisschen länger auf dem Tisch haben. Dann ist es ja eher so eine komische Hinhaltetaktik. Und wenn er bei uns jetzt unterschreibt und bleibt, so schlecht stehen die Chancen ja nicht, weil was man so liest, gibt es ja durchaus doch die ein oder andere Verstärkung oder könnte es geben. Dann ist halt auch die Frage, warum hat er so lange damit gewartet? Warum lässt er solche Hinhaltetaktiken laufen? Warum lässt er so stark auf die Mannschaft abfärben?
Also ich glaube nicht, dass er das einschätzen konnte. Der ist ja auch sehr besonnen und nachdem er sich schon bei Hamburg und bei Wolfsburg sehr verbrannt hat, ohne dass er vielleicht unbedingt so viel dafür konnte, ja, aber das Image danach war er so ein bisschen nicht mehr ganz so high sophisticated, wie nachdem er bei Stuttgart weggegangen ist. Da hat er sich ja doch ein bisschen die Finger verbrannt bei Hamburg und bei Wolfsburg. Und bei der Eintracht hat er sich ja wieder eine sehr, 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 sehr gute Reputation auch in der Liga verschafft. Und ich meine, das Interesse von anderen Bundesliga-Vereinen ist ja da jetzt nicht irgendwie unbegründet. Ich glaube, der hat das einfach unterschätzt, ja, was für eine Dynamik da reinkam. Und es gab die Woche ja auch hier bei sins1899.de, das ist ja auch ein Eintracht-Blog, auch einen ganz interessanten Artikel. Der René stellt den Link bestimmt online. Der das auch mal ein bisschen beleuchtet, das ist auch ein bisschen Verschwörung dahinter, ja, aber wenn man das mal ein bisschen zusammenfasst, ja, der Typ, der da wirklich, der Draxler ist jetzt kein Unbekannter, wirklich kein Unbekannter, aber ist halt bei der Bild und das spricht eigentlich dann schon für sich, aber wenn man mal so bedenkt, das haben die ja schön zusammengefasst, die Jungs vom Zins 1899, dass der Draxler, der den Bildartikel geschrieben hat, ein Gelsenkirchen ist, ja, dass er da geboren ist und auch verwurzelt ist familiär und auch mit dem Tönnies, den Aufsichtsratsvorsitzenden, regelmäßig Golf spielen geht und auch bei sämtlichen Kranden der deutschen Bundesliga-Top-Vereine ein- und ausgeht, da kann man vielleicht auch schon den leichten Verdacht kommen, dass da was initiiert worden ist, ja, um vielleicht auch ein bisschen Unruhe in den direkten Konkurrenten reinzubringen. Ja? Ich meine, das ist Schalke ist ja nicht so weit weg von der Eintracht, von der Tabellage, und da geht es ja auch um eine ganze Menge Geld. Und ob da vielleicht das eine oder andere auch seitens Schalke lanciert worden ist, das würde ich hier mal, das ist natürlich hochspekulativ, aber das würde ich mal nicht
ausschließen. Nein, das ist genau der Punkt, genau darauf wollte ich zu sprechen kommen. Brechen wir es doch mal auf das runter, was es ist. Egal Spekulatius hin oder her, ja? Es ist ja noch nicht Weihnachten, ich könnte aber schon wieder Spekulatius sein. Egal.
Ja, ich jetzt
aber,
auch.
Ja, aber Fakt ist doch, was hat es gebracht? Es hat komplette Unruhe in einen direkten Konkurrenten von Schalke 04 gebracht. Komplette Unruhe. Wir waren zu blöd, das zu deckeln, weil wir das nicht mehr gewohnt sind. Anscheinend hat uns ein Jahr Bundesliga komplett rund zurückgeworfen in der medialen Ausarbeitung von solchen gewissen Problemen. Aber Fakt ist, dass Schalke genau das erreicht hat, was ihnen zugute kommen soll, dass die da aber selber so blöd sind, in Nürnberg zu gewinnen. Okay, aber Fakt ist, es hat ihnen genau das gebracht, denn die haben damit einen direkten Konkurrenten, egal ob er wechselt oder nicht, jetzt schon geschadet. Die haben Unruhe in den Verein, und das ist die Eintracht, wirklich gebracht. Du hast gemerkt, jeder ist verunsichert. Jeder wollte eine Stellungnahme von Fee. Selbst die Spieler waren unruhig. Wenn selbst ein Matt Murdan schon sagt, ja, ganz ehrlich, mir geht das scheiß Thema, die Trainerdiskussion geht mir auf den Sack, ich will jetzt wissen, was klar ist, weil das belastet die Mannschaft. Das hat er natürlich nicht so vulgär gesagt wie ich. Ich drücke mich auch ganz gern mit ein paar Schimpfwörtern aus, aber der hat es mit Sicherheit genauso gedacht wie ich. Also dann denke ich mir, das kann doch nicht sein, wenn das schon so weit reindringt, dann ist doch ganz klar, dass die Verunsicherung, hey, wir haben nicht jetzt allein deswegen das Spiel gegen Stuttgart verloren, aber uns fehlt diese Sicherheit, uns fehlen diese 5% Sicherheit, die du in der Bundesliga brauchst, um auch die Punkte zu holen. Und genau da merkst du das wieder. Du brauchst auch einen starken Trainer. Ohne eine starke Führungsfigur ist auch die Mannschaft nicht stark. Das ist im Verein so, das ist im Betrieben so, das ist immer das Gleiche. Du musst jemanden haben, der eine klare Position bezieht, der bei Wind und Wetter der Mann ist, der da vorne steht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es ein Problem. Und das Fee auch so rumgeeiert hat, ist auch scheiße. Das ist komplett zum Kotzen. Da muss er klar sagen, nee, hab ich nicht. Und dann gibt's aber, dann siehst du natürlich auch, dann gibt's natürlich den Held, dieser miese kleine Drecksack. Der ist sogar 1,50 Meter groß, der könnte sich bei mir in den Garten stellen, der wäre ein Gartenzwerg, ja. Mit der Brille würde er auch ganz schick aussehen, ja. Genauso, da ist er wieder da und versucht natürlich auch, diese wahrscheinlich lancierte Sache von Draxler, der wahrscheinlich gute Ahnung hat. Natürlich wird Held an Fee herangetreten sein. Aber dann kommt der Held, ja, wir sind ja gute Freunde, wir telefonieren täglich. Ja, natürlich, aber was sage ich doch nicht? Dann sage ich, nein, es gibt kein Angebot. Wenn ich kein Arschloch bin, sage ich, nein, wir diskutieren darüber nicht, das, und wenn, dann würden wir das nicht extern machen, das machen wir intern, würden wir intern machen, aber nein, da sagt er, dann lässt er das am Samstag lässt er das ja so mehr oder weniger fallen. Ja, es gab Gespräche und so weiter und so fort. Ey, dann, aber weißt du, da bringe ich doch nur noch mehr Unruhe in den Verein. Der gegnerischen. Ja. Das ist eine Sauerei und die Eintracht lernt anscheinend nicht richtig gut damit umzugehen. Da hat auch Hübner sein Profil noch nicht dementsprechend geschärft. Vielleicht hat Bruchhagen früher war Bruchhagen auch mal ein Tick aggressiver, mittlerweile ist er so ein bisschen altersmilde eingekehrt. Aber Fakt ist, dass Draxler so gute Beziehung zu Schalke hat, dass er das sicherlich nicht komplett aus der Luft gegriffen hat, dass er aber natürlich dann sagt, ja, Fee hat unterschrieben oder unterschreibt auch Schalke. Das ist natürlich eine Überspitzung der ganzen Angelegenheit, die zum Nachteil der Eintracht gereicht werden sollte. Und das haben sie natürlich wunderbar geschafft.
Ich glaube, man hat es aber auch von Seiten der Eintracht nicht als so gefährlich für den Spielbetrieb eingeschätzt, wie sie es jetzt im Nachhinein entwickelt hat.
Aber dann sind sie blöd, weil ja genau die gleiche Situation ist doch auch, ich weiß nicht, sehen die Leute keine Bundesliga? Überlegt mal die letzten Jahre Bundesliga. Was war denn, als Mainz, glaube ich, aufgestiegen ist unter Tuchel und dann sind sie so gut gestartet? Ja, da haben sie eine grandiose Hinrunde gespielt. Die Rückrunde war übrigens auch nicht mehr so gut, aber haben eine grandiose Hinrunde gespielt. Und was war? Mitte der Rückrunde war schon, Schalke, wir suchen ja eigentlich einen neuen Trainer. Och, Tuchel. Und dann Tuchel, genau. Und da gab es nämlich da schon die Gerüchte, die jetzt auch wieder aufgekocht werden. Aber das ist ein Schema F, das ist immer das Gleiche. Abgesehen davon, dass uns Schalke sowieso andauernd ans Bein pinkelt. Ich erinnere nur an die ganze Geschichte mit Jones.
Ja, Jones aber René, aber Marvin, weißt du, der Unterschied ist, ja, wenn du dir das anguckst, wie der Heidel reagiert hat, die Woche war nochmal Wiederholung von der Pressekonferenz, wo der Heidel das Dementi über jegliche Beziehung zwischen Tuchel und Gerüchte, ob der nach Schalke wechseln soll oder nicht, was auch immer. Der Heidel hat wirklich extrem aggressiv, er ist ja auch so ein kleiner Giftswerk, aber da war er wirklich auf 180, das sehr, sehr deutlich gemacht, dass es der Tuchel, der Vertrag bis 2015 oder 16 hat bei Mainz, nicht vorentlassen wird. Das ist vielleicht auch dann Lippenbekenntnisse erstmal, ja, aber die Art und Weise, wie er es gesagt hat, da ist die Diskussion einfach von jetzt auf gleich genauso schnell wieder aufgekommen ist, blub, war es auch wieder weg, ja. Und
bei uns aber vor zwei Jahren war es auch nicht hin. Aber vor zwei Jahren war es auch nicht so. Vor zwei Jahren war es auch noch ein Tick anders. Da hat nämlich da noch der Präsident eingeschaltet und da gab es dann auch Unruhe. Da sind sie dann auch ein bisschen eingesackt. Aber jetzt hat der Heidel, der hat draus gelernt. Der weiß jetzt, wie es läuft. Der sagt hier, ja okay, und dann, wenn sie uns 10 Millionen bieten, dann können wir vielleicht drüber reden, dass der Tuchel dann wechselt. Weißt du, so nach dem Motto, ja? Das ist auch ein Drecksack. Natürlich ist er auch ein Arschloch, der alte Autoverkäufer, ja? Aber gut, er macht auch seine Sache, macht er ordentlich und so handelt er diese Dinge ganz klar ab. Ja, und bei uns wird dann auch rumgeeiert, der weiß auch nicht, was er sagen soll, und dann entstehen solche Diskussionen, und dann wird es auch in die Mannschaft getragen, und dann sind solche Spiele wie gegen Stuttgart auch solche Spiele, die du nicht unbedingt erfolgreich gestaltest. Das nervt mich. Und das finde ich sehr, sehr ärgerlich, und allein, und das kreide ich, wie gesagt, auch Fee an, der für mich hier nicht früh genug gesagt hat, jetzt ist mal Ruhe im Karton, ich habe auch keinen Bock, jetzt darüber zu reden. Das muss er auch mal sagen, wo ist das Problem? Da kann er auch sagen, hier, wisst ihr was, ich will darüber jetzt nicht reden, da rede ich auch überhaupt gar nicht drüber, und das Fakt ist jetzt nur die Bundesliga, aber er hat ja selbst rumlaviert, ja, und das ist halt scheiße. Und jetzt hoffe ich, dass wir wenigstens jetzt in der zweiwöchigen Pause endlich mal für Klarheit sorgen.
Wir müssen das Thema jetzt endgültig beseitigen. Also entweder muss es eine klare Vertragseinigung geben oder eine klare Aussage vom Verein, dass man sich nach Alternativen umguckt. Ja. Also irgendeine Entscheidung muss da jetzt her, egal wie sie aussieht, ich bin da echt mittlerweile leidenschaftslos, aber dieses Rumgeeire nervt halt einfach nur noch so kolossal, das will ich nicht mehr.
Ich glaube, es wird die Woche geklärt, ich bin relativ sicher, wer den Fee gesehen hat nach dem Spiel in den Interviews, die er gegeben hat, da hat man schon gesehen, dass der wirklich auch gemerkt hat, was eigentlich da jetzt los ist. Ja, das hat vielleicht ein Ding, ich weiß nicht, ob es ein Ding länger gedauert hat irgendwie, ich glaube, dass er das wirklich jetzt begriffen hat, dass das im Endeffekt auch der Mannschaft schaden wird und vielleicht auch sogar schon geschadet hat, dieses Hin und Her und diese Affenzirkus über, wo er dann nächste Saison Trainer ist oder nicht. Und wenn er hier nicht mehr Trainer ist in Frankfurt, so what? Ja, dann ist es so. Schade wäre es, weil ich glaube, er ist wirklich gut und er ist der Richtige und er hat sich hier was aufgebaut, was ja auch noch ein Weg, der noch nicht zu Ende ist, den er wirklich schon ein bisschen gehen kann. Aber wenn es nicht so ist, ist es auch okay. Aber das Problem ist, dass er sich natürlich, wenn er sich dafür entscheidet, und selbst wenn es keine Gespräche bis jetzt gab und er entscheidet sich jetzt die Woche dafür, dass er den Verein verlässt und dass er nach Schalke oder sonst wohin geht, ja, dann ist, hat er halt irgendwie so einen Stempel erstmal anheften, der ihn ein bisschen unglaubwürdig erscheinen lässt.
Ja, ja, ich gehe auch wirklich in der Annahme, dass jetzt diese Woche die Gespräche geführt werden. Ich hoffe, dass es auch wirklich bald zu einer Lösung kommt, weil du kannst nicht mehr länger rumlavieren, wenn das bis vor Fürth noch nicht geklärt ist oder bis unmittelbar vor dem Spiel. Dann würde ich auch überhaupt drüber nachdenken, auch die Arbeit, diese Zusammenarbeit überhaupt noch darüber hinauslaufen zu lassen, weil du bist dann auch irgendwo, ich weiß nicht, ganz ehrlich, es gibt Stimmen, die fordern, wenn Fee sich jetzt nicht in den nächsten Wochen auch mal klar zur Eintracht bekennt, auf welchen Sinn macht es dann überhaupt, ihn noch in Lame Duck weiterlaufen zu lassen, weil die Mannschaft ist dann dementsprechend weniger motiviert. Du weißt ja, wie viele Spiele auch ihr Verbleiben an ihnen geknüpft haben. Zum Glück ist der Junge jetzt von abgerückt. Momentan ist es eigentlich nur noch Rode, der da ein bisschen vielleicht den Verein auch verwechseln wird. Ich glaube, dass der Vertrag mit Jung bald unterzeichnet wird. Ich habe da irgendwie ein ganz gutes Gefühl. Und ich denke, es ist auch einfach für den Verein wichtig, klar zu wissen, was jetzt Sache ist. Und ich denke, ich sehe das genauso wie ihr beide. Hey, ob er jetzt geht oder nicht, whatever. Ich glaube, dass es wirklich für Fee das Beste wäre, wenn er bei der Eintracht bleibt. Denn ich bin mir sicher, dass er auf Schalke nicht diese gleichen Bedingungen hat, auch wenn es ein finanziell anderer Rahmen ist, auch wenn es andere Spieler sind, wie Verfahren und so weiter und so fort. Wie Huntelaar, das ist natürlich ein Weltklasse-Fußballer, da brauchen wir gar nicht drüber reden, wobei die wesentlich schlechteren Torwart haben als wir, das würde ich auch noch mal kurz anmerken. Beide Torhüter, alle drei Torhüter sind besser, schlechter als unsere. Will ich nur sagen, dass das Konzept, das er bei der Eintracht hat und das er vielleicht in seinem Kopf hat, dass er das bei der Eintracht, denke ich, besser verwirklichen kann als auf Schalke. Denn wir wissen ja auch, selbst ein Horst Held, sein Best Buddy, selbst wenn sie sich auf Schalke vielleicht eine Badewanne teilen, hat ein Horst Held eine Armin Fee auch schon entlassen. Ob diese Zusammenkunft dann, wenn es nächste Saison so sein sollte, dann auf Dauer ausgelegt ist, das wage ich selbst dann zu bezweifeln. Ich glaube, bei der Eintracht wäre das Bessere für ihn, weil wenn er nochmal gefeuert wird irgendwo.
Ja, aber jetzt überleg dir das mal. Ich meine, die Eintracht ist ja, die Zeiten der launischen Diva sind ja ein bisschen zurück und es ist ja nicht mehr ganz so schlimm, wie es mal früher war. Auch wenn es manchmal natürlich auch ein bisschen abgefahren bei der Eintracht bei uns zugeht. Aber sich so wirklich so ein Scheißverein wie Schalke anzutun, ja. Also überleg mal, wann die den Hüseyin rausgeschmissen haben. Und da zählt nicht der Erfolg. Das ist einfach, das ist so ein bekloppter Verein. Wirklich so ein bekloppter Verein, wer sich das freiwillig antut. Und nachdem sich wirklich der Fee schon bei Hamburg und bei Wolfsburg so verbrannt hat,
das ist genau der
Punkt. Die Chance, dass das bei Schalke wieder passiert, ja. Die ist so immens groß einfach, ja, und wer glaubt wirklich ernsthaft, dass er mit Schalke deutscher Meister wird? Ja, mit dem Torhüter.
Wer glaubt überhaupt, mit Schalke deutscher Meister zu werden? Der muss schon blöd sein. Guck dir die letzten 50 Jahre an, dann weißt du, was du werden wirst. Du wirst vielleicht maximal ein Pokalsieger, du kannst in der Champions League was erreichen. Aber ich sagte, ich wette 5 Euro, oh, jetzt habe ich aber viel gesetzt, ne? Oh, meine Güte, jetzt verschulde ich mich ja gleich. Vielleicht werde ich auch 10, dass Schalke die nächsten 5 Jahre nicht die Meisterschaft holt. Ey, das ist ein guter Verein, das ist alles okay, die haben geniale Fans oder so, die sind da richtig mit dem Herzen dabei, alles cool, alles wunderbar. Aber die bleiben immer nur Meister der Herzen, ja. Das wird auch mit unter Fee sich nicht ändern. Das ist einfach fest eingebrannt. Leverkusen kein deutscher Meister wird, werden die auch kein deutscher Meister. Da kommt eher Werder Bremen und holt wieder die Meisterschaft, wobei nicht mit der Mannschaft.
Okay.
Aber ja, ich will nur mal sagen, weißt du, die sind noch nicht so.
Der Schafe übrigens auch ein guter Nachfolger, falls der Fee dann weggehen sollte. Oder der Schafe vielleicht dann in der Schalke gehen könnte. Wenn es schon nicht Tuchel oder Fee werden.
Ja, ich glaube nicht, dass ein Fee sich Schalke antut. Das ist eine gute Frage. Aber das ist wieder eine ganz andere Richtung, ne? Aber natürlich, Schafstage laufen ja schon irgendwo ab, wenn wir ehrlich sind, ne?
Ja.
Aber gut, das ist. Ach du, ich finde die Idee mit der Eintracht gar nicht so schlecht, aber da muss er überhaupt dazu gewillt sein, ne? Das ist auch so eine Sache, ja. Aber gut, das ist ja alles noch Spekulation. Aber wie gesagt, ich glaube, für Fee ist es definitiv das Beste, selbst einen Vertrag, auch wenn es nur ein Einjahresvertrag ist, bei der Eintracht zu unterzeichnen. Weil sonst sehen wir ihn in einem Dreivierteljahr schon wieder auf dem Trainermarkt und dann guckt er dumm aus der Wäsche.
Schauen wir mal. Umso früher wir die Entscheidung haben, umso besser ist es. Ich persönlich halte für eine Entscheidung kurz vor dem Fürth-Spiel für viel zu spät.
Ja, ich sehe es genauso.
Wesentlich früher her, wenn es geht, sogar noch die Woche.
Auf jeden Fall. Ich sehe eigentlich bis zum Länderspiel, bis zum ersten Länderspiel will ich eigentlich eine Entscheidung.
Ja. Er hat ja auch jetzt lange genug Zeit gehabt, sich darüber Gedanken zu machen.
So ist jetzt ja nicht. Du musst ja auch keine Entscheidung treffen. Oh, wo sollen meine Kinder hin? Seine Familie lebt, glaube ich, immer noch in Augsburg. Das wird sich auch nicht ändern, wenn er in Gelsenkirchen ist. Und da wird er auch genug, und sein Hund wird auch in Gelsenkirchen genug Auslauf haben. Da gibt's so viele verlassene Plätze mittlerweile, ja. Also insofern, ja. Ja, gut, also ich meine, du gehst ja da nicht hin, weil du es schön findest in Gelsenkirchen, ne? Wo wohnen die ganzen Spieler, die bei Schalke spielen? Genau, die wohnen nämlich alle im schönen Düsseldorf, ne? Schön Neureich. Gefällt's mir dann natürlich auch viel besser als auf Schalke. Ja, aber gut, whatever, ist nicht meine Angelegenheit. Der wird sich dann, wenn, dann wird er sich auch in Düsseldorf bestimmt was suchen. Aber so ist das. Er braucht aber jetzt nicht großartig lang zu überlegen, weil so eine markante Entscheidung ist es wahrscheinlich umzugstechnisch und familiär mit Sicherheit nicht. Nein. Und die anderen Entscheidungen, wie viel Geld er wo bekommt und welche Perspektiven er wo bekommt und wie viel Geld er für Spieler wo bekommt, das ist relativ schnell auszulegen.
Ja. Jo.
Ich würde sagen, machen wir den Sack zu. Wir haben uns genug über die Trainerdiskussion aufgeregt. Jetzt müssen Taten folgen. Entscheidungen müssen her, dass wir das Thema beseitigen können. Länderspielwoche, das heißt, wir setzen auch eine Woche aus, melden uns nach dem Fürth-Spiel wieder. Wir gehen fest von 3 Punkten aus, egal wie viele Tore wir schießen und egal wer sie schießt, Hauptsache es werden Tore geschossen. Und dann würde ich mal sagen, machen wir Schluss für heute, oder?
Sie.
Ich danke wie immer fürs Mitmachen, wir danken fürs Zuhören und ja, wünschen eine schöne Restwoche, wünschen eine schöne Länderspielpause und freuen uns dann wieder auf Bundesliga in 2 Wochen und wünschen bis dahin viel Spaß. Macht's gut, tschüss. Ciao.